Herzlich willkommen zum Vortrag zu OpenMRS. Ich bin auch auf der Suche nach Leuten, aber in einem anderen Kontext. Und dazu gleich mehr. Mein Name ist Wolf Schlegel. Ich bin Softwareentwickler bei ThoughtWorks in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr ThoughtWorks kennt vom Namen her. Wenn nicht, dann kennt ihr wahrscheinlich alle Martin Fowler. Das ist ein Kollege von mir, der seit vielen Jahren bei ThoughtWorks unterwegs ist. Und Dittmar kenne ich von der Java User Group und ich habe angefangen darüber nachzudenken, kann man mit OpenMRS mal was im Bereich Köln machen, und so ist das Ganze hier entstanden. Und ja, laufen wir los. Moment, ich muss, glaube ich, nochmal meine Batterie bewegen oder das von Hand machen. Ja, der rote Punkt ist da. So, jetzt haben wir es. Ja, was machen wir heute? Wir gucken uns OpenMRS aus mehreren Blickwinkeln an. Erstmal gucken wir drauf, was ist denn das überhaupt? Das heißt, eine kurze Einführung, eine kurze Erklärung, was steckt hinter dem System. Dann machen wir eine Live-Demo. Das heißt, wir spielen mit dem System ein bisschen rum. Gucken auf den Tech-Stack und gucken uns dann an, das Ganze ist ein Open-Source-System, wie man Software dazu beisteuern kann, wie der Mechanismus aussieht. Und das Ganze vertiefen wir anhand eines Beispiels, wo ich ein Ticket umgesetzt habe, und können uns ansehen, wie das funktioniert hat. Und dann würde ich gerne über das Thema Codejams sprechen. Und dahinter steckt die Idee, hier eine lokale Gruppe aufzubauen, die sich an der Entwicklung von OpenMRS beteiligt. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, ich bin bei ThoughtWorks und wir haben innerhalb unseres Unternehmens ein sogenanntes Social Impact Programm. Und die Idee, die dahinter steckt, ist relativ einfach. Da denken wir drüber nach, wie wir unser Wissen, wenn wir Software entwickeln und Software schreiben können, wie wir das nutzen können, um die Welt zu verbessern. Das hört sich relativ pompös an, vielleicht auf den ersten Blick. Gibt es ganz konkrete Bezüge. Wir machen das in unterschiedlichen Ausprägungsformen. Manchmal bekommen wir das bezahlt und manchmal machen wir das umsonst. Und unser Engagement für OpenMRS fällt in die letzte Kategorie. Das heißt, wir haben weltweit in mehreren Niederlassungen einfach Gruppen laufen, die sich an OpenMRS beteiligen und damit entwickeln. In Hamburg haben wir eine Gruppe aufgesetzt und die Idee ist eben, ob wir hier im Köln-Bonner Raum auch sowas aufsetzen können. Beispiele für andere Systeme, an denen wir arbeiten, um das konkreter zu fassen. Für UNICEF arbeiten wir an einem Programm, mit dem man in Katastrophenfällen Kinder ihren Familien zuordnen kann. Das heißt dann Reunification oder Wiederzusammenführung. Das ist ziemlich wichtig, wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder ein Bürgerkrieg und eine große Fluchtbewegung setzt ein, dann gehen Kinder unheimlich schnell verloren. Und traditionelle Mittel sehen so aus, dass in den Flüchtlingslagern Leute mit Listen und Fotos rumlaufen und versuchen, die wieder zuzuordnen. Ist außerordentlich schwierig. Und wir haben ein System entwickelt, wo man dann ein Foto vom Kind machen kann, ein paar Daten aufnehmen kann. Das Ganze geht in eine Datenbank und dann kann man mit einem Smartphone durch die Lager laufen. Das machen dann typisch Hilfsorganisationen und können dann ein Bild zeigen und sagen, hat jemand dieses Kind gesehen, und das so wieder zusammenführen. MIFOS ist ein anderes Beispiel, das ist so eine Microfinance-Plattform, mit der also beispielsweise in Indien oder in Afrika so Mikrokredite vergeben werden können, um wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen und insbesondere Frauen zu ermöglichen, ein Unternehmen aufzumachen und damit Geld zu verdienen. OpenMRS ist ein weiteres System und da gucken wir jetzt ein bisschen in die Tiefe rein. Ja, was ist OpenMRS? Das ist eigentlich ziemlich einfach zu beschreiben. Das ist ein elektronisches System, um medizinische Daten, um Patientendaten zu erfassen. Das MRS steht für Medical Record System. Und was es im Grunde macht, in Kliniken in der dritten Welt, in Indien, in Afrika oder auch in Südamerika, wir gucken gleich auf eine Karte, wo das überall eingesetzt wird, ersetzt es typisch so eine papierbasierte Aktenführung. Das heißt, Krankenhäuser, die bislang ihre Patientendaten über Papier verwalten, über Akten verwalten, können das jetzt elektronisch machen. Und das hat ziemlich große Bedeutung, steckt ziemlich viel hinter. Vielleicht einmal vorspringen. Das hier ist ein Beispiel aus einem Krankenhaus in Indien, in dem wir OpenMRS umgesetzt haben, das ihnen geholfen haben, das einzuführen. Die Qualität der Fotos ist nicht sehr gut, das bitte ich zu entschuldigen. Was wir hier oben sehen, das ist ein Blatt Papier, auf dem was geschrieben ist, und da ist ein Stempel drauf. Das ist das Krankenbuch von einem indischen Kollegen, von der Mutter eines indischen Kollegen von mir. Das heißt, wenn sie zum Arzt geht, nimmt sie dieses Buch mit und gibt das dem Arzt. Und der Arzt hat typisch eine Minute, um sich das anzugucken und irgendeine Entscheidung zu treffen oder das nächste reinzuschreiben. Und ja, wie viel davon kann ich in einer Minute auswerten? Wir wissen alle, wie Ärzte schreiben. Habe ich schon mal ein Problem? Kann ich sowas wie eine Historie der Krankheit und welche Medikamente haben angeschlagen, welche Medikamente dürfen nicht verabreicht werden? Sehr schwierig, das darüber herauszubekommen. Selbst wenn der Patient auf Grundlage dieser papierbasierten Informationen erfolgreich behandelt werden kann, und ich habe Tausende von Patienten, die in einem bestimmten Krankenhaus behandelt werden, ist es wiederum sehr schwierig, das Ganze auszuwerten und Statistiken zu fahren und irgendwie sogenannte Kohorten zu bilden und zu gucken, wie ich analysiere jetzt mal den Gesamtbestand der Patienten und wie sich das Krankheitsbild entwickelt, um daraus irgendwas zu lernen, ist damit nicht möglich. Und dann hilft eben OpenMRS, indem ich hier von dem Papierbasierten wegkomme und das Ganze elektronisch machen kann. Bringen wir mal kurz zurück. Das Ganze ist eine Open-Source-Software. Das heißt, jeder kann sich das System nehmen. Jedes Krankenhaus kann dieses System einführen. Das ist entsprechend gebaut, dass es relativ einfach ist, das einzuführen. Dass es nicht keine großen Ansprüche an eine Laufzeitumgebung stellt. Dass es auch offline eingesetzt werden kann. Technisch ist es eine Web-Applikation, aber es gibt Datenaustausch mit anderen Systemen. Ich kann es aber auch offline einsetzen, weil ich in dem Krankenhaus einfach nicht davon ausgehen kann, dass ich die Infrastruktur habe, die wir gewohnt sind, die für uns selbstverständlich ist. Und es gibt so eine große Community und da spielen unterschiedliche Rollen rein. Es gibt einmal eine akademische Community, die da reinspielt. Das sind typisch Non-Profit-Organisationen, die sich um Krankenversorgung in der dritten Welt kümmern. Typisch schon ziemlich lange. Es gibt also an OpenMRS sind zwei Institute beteiligt. Die Institute gibt es seit den 70er Jahren, glaube ich. Dann gibt es einmal die Entwicklergemeinde. Das sind hoffentlich wir. Und es gibt die sogenannten Implementer. Das sind die Krankenhäuser, die dieses System benutzen. Das Ganze hat ziemlich klein angefangen. Das ging los, als in den 90er Jahren AIDS aufkam. Und da haben sich diese Non-Profit-Organisationen bereits darum gekümmert, Systeme zu verwenden, die Daten zu erfassen, um irgendwie die Epidemie als Ganzes bewerten und behandeln zu können, wenn man so will, eben von dieser Einzelsicht wegzukommen. Und haben dann irgendwann festgestellt, wir brauchen da ein größeres System oder ein anderes System. Und daraus ist Mitte der 2010er Jahre, das war so, glaube ich, 2004 bis 2006, ist OpenMRS entstanden. Hat angefangen als einfache Erweiterung einer Datenbank und ist heute ein System, was eigentlich alle Belange eines Medical Record Systems abdeckt. Ist also ein generisches System. Es ist jetzt nicht auf AIDS spezialisiert zum Beispiel. Gucken wir kurz drauf, wo das System überall eingesetzt wird. Sehen wir also sehr viel in Afrika, hier in Indien und generell sehr viel in der südlichen Hemisphäre. Interessanterweise gibt es auch Einsätze in Europa und in den Vereinigten Staaten oder in den USA. Und ich vermute, dass da Vereine oder Sportvereine oder vielleicht Selbsthilfegruppen oder Ähnliches dahinter steht. Denn bei uns ist die Hürde wahrscheinlich ziemlich groß, so ein System in einem Krankenhaus verwenden zu dürfen. Nicht? Da in den Staaten kommt dann sofort diese Federal Drug Administration um die Ecke und sagt, hey, wie ist denn das? Ist das überhaupt sicher, euer System? Oder könnt ihr damit Menschen umbringen? Gucken wir gleich nochmal drauf auf den Aspekt später, wenn wir in die Codebasis gucken. Achso, wenn ihr also Fragen immer dazwischen schießen, aber habt ihr ja eben schon alle gemacht. Das heißt, das kennt ihr alle schon. OpenMRS ist im Wesentlichen eine Datensammlung oder beruht auf einem bestimmten Datenmodell. Auf diesem Datenmodell gibt es eine API und für diese API wurde eine Webanwendung implementiert. Die gucken wir uns gleich an. Damit spielen wir ein bisschen rum. Dann gibt es das Kernsystem. Das bildet diese ganzen Dinge ab. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und ich kann Erweiterungen in das System stellen. Das heißt, es hat einen modularen Ansatz. Ich kann, wenn ich das OpenMRS-Kernsystem installiert habe und stelle fest, mir fehlt da was, habe ich zwei Mechanismen, die ich anwenden kann. Es gibt in diesem Datenmodell ein paar generische Ansätze, dass ich beispielsweise in Bezug auf Patientendaten, Patienten sind Personen, es gibt die Entität Person im System und Personen haben Eigenschaften, das sind Attribute und die liegen aber in einer separaten Tabelle und ich kann neue Attributtypen definieren und kann die dann benutzen, kann die der Person zuweisen und kann damit das Datenmodell erstmal aufbohren. Oder aber ich kann Module für das System bauen, die einmal auf den Grunddaten operieren, die aber auch eigene neue Daten oder neue Tabellen mitbringen können. Sehen wir auch gleich im Beispiel, wie ich so ein Modul installieren kann. Okay, gucken wir rein. Ja, gut. Das ist, Krankheit verteilt sich eigentlich hier auf dieses Concept Dictionary. Das ist eine Sammlung von medizinischen Fachbegriffen. Das kann sowas sein wie Blut oder Blutgruppe. Oder es kann ein bestimmtes Medikament sein. Oder es kann eine bestimmte Diagnose sein. Und gucken wir auch gleich im Beispiel rein, werden wir ein paar Konzepte sehen. Ein Konzept ist immer einer Klasse zugeordnet oder einer Kategorie. Das sind die Dinge, die ich eben genannt habe. Es kann eine Diagnose beschreiben, es kann eine Behandlung beschreiben, es kann eine Frage beschreiben, die ich einem Patienten stelle, oder es kann die Antwort beschreiben. Das heißt, die Informationen, die ich in dem System hinterlege, die ist streng kodifiziert. Das sind sowas wie Referenzdaten oder Stammdaten. Und alles, was ich da reinlege, ich schreibe nicht im Freitext rein, es wurde eine Röntgenaufnahme durchgeführt, sondern ich verweise auf eins dieser Konzepte und halte das Ganze damit auswertbar, indem es so kodifiziert ist. Hinter dem Encounter steckt der Besuch eines Patienten in einem Krankenhaus. Den Patienten haben wir eben schon gesehen. Ich kann die Daten, die ich in einem Encounter erfassen möchte, kann ich über Formulare erfassen, relativ trivial. Ich kann im System aber auch neue Formulare aufbauen, auf Grundlage dieser Konzepte. Es ist relativ einfach möglich, ohne Programmierkenntnisse zu sagen, ich habe jetzt diese ganzen Dinge, die ich abfragen kann. Und ich habe einen typischen Krankenfall, bei dem muss ich immer diese drei Fragen stellen oder ich muss bestimmte Antworten erfassen, baue ich ein neues Formular für. Das ist die eigentliche Diagnose, das ist diese Observation. Und dann gibt es noch eine Anweisung durch den Arzt, das ist die Order. Kann jetzt sein, geh mal dahin und lass eine Röntgenaufnahme machen oder nimm jetzt diese Medikamente und komm in 3 Wochen wieder und dann gucken wir weiter. Das ist jetzt stark vereinfacht hier. Also da gibt es noch, wir werden gleich die Administrationssicht sehen von der Anwendung, da gibt es noch einige Dinge mehr, die da drin stecken. Beantwortet das deine Frage? Beantwortet nicht?
Es gibt ja zig Krankheitsdefinitionen in Deutschland mit tausend Schlüsseln.
Ja, die liegen alle hier.
Ja.
Ja. Okay, die steckt hier drin. Die Definition der Krankheit ist dann ein Konzept vom Typ Diagnose oder von der Klasse Diagnose. Wir gucken gleich rein. Ja, und dann, also die werden dann auch über die, wenn ich dann mehrere Konzepte brauche, um das zu erfassen, gucke ich mir die alle an. Am besten springen wir ins laufende System und gucken uns das an. Das macht es wahrscheinlich etwas greifbar. Ich hoffe nicht. Okay. So. Das ist ein System, was ich jetzt lokal installiert habe. Und zwar habe ich das so genommen, wie man es sich herunterladen kann von OpenMRS als Beispielsystem oder als Demosystem. Unterscheidet sich nicht von dem, was tatsächlich eingesetzt wird. Und da sind dann so ein paar Spieldaten drin. Ja. laufen wir erst bei den Patienten los. Das heißt, hier kann ich sagen, ich suche jetzt einen Patienten, der Paul heißt. Und kann ich irgendwie da hingehen und kann mir jetzt gucken, wie oft war der denn im Krankenhaus oder wie oft war der. Bitte sagen, wenn es jetzt zu schnell geht. Ich merke gerade, ich springe. Hier kann ich jetzt sagen, war jetzt irgendwie ein paar Mal bei uns. Und das hatte ich eigentlich gedacht, dass ich hier reinklicken kann. Okay, Entschuldigung, springen wir einmal zu den Konzepten. Das ist das Dictionary und laufen dann gleich von da aus los. Hier kann ich sagen, es gibt sowas wie Röntgen. Das heißt, diese ganzen Begriffe sind in dem System hinterlegt. Könnt ihr das sehen oder soll ich ein bisschen größer machen? Hinten okay? Ein bisschen größer? Ja. So besser? Okay. Das heißt, hier habe ich jetzt Konzepte, ich kann eine Röntgenaufnahme machen, ich kann eine Röntgenaufnahme von unterschiedlichen Körperteilen machen und ich kann den Fuß röntgen, kann mir das Konzept im Detail dann angucken und habe hier Synonyme und hier ist die Klassifizierung, von der wir eben gesprochen haben. Das heißt, das ist ein Test oder das ist eine Untersuchung, wenn man so will, mit der ich etwas herausfinden kann über den Patienten. Ich kann... Genau. Das heißt, das möchte man einheitlich halten. Man möchte, wann immer ein Patient reinkommt und dessen Fuß wird geröntgt, dann möchte ich genau auf diesen Eintrag in diesem Concept Dictionary verweisen. Ja, ist ein gutes Stichwort. Hier haben wir jetzt Krankheiten. Hepatitis. Weil das ist als Diagnose gestellt. Und jetzt wird es Medikamente dafür geben. Ich weiß jetzt nicht.
Die Granularität, mit der die Krankheiten sind, das ist ja das, was dann bei Ihnen zu sehen.
Die kann ich hier einstellen. Du hattest gerade das 7er. Du hattest gerade einen Standard erwähnt, nachdem. Ja, es gibt. Man kann die Konzepte aus entsprechenden Bibliotheken oder Datensammlungen laden. Das heißt, ich brauche die ja nicht selbst zu erfinden, sondern ich kann mit einem Datenbestand loslaufen. Es ist ziemlich wichtig, diese Konzepte konsistent zu halten. Und da gibt es Dinge für, ich kann auch neue Konzepte anlegen, als Arzt oder als Klinik. Und dann gibt es entsprechende Abläufe im System, dass ich dieses neue Konzept vorschlagen kann und sagen, hier, ich brauchte gerade dieses Ding. Könnt ihr das bitte in den Standard oder in die Standardbibliothek von Konzepten aufnehmen? Und dann wird es gewissermaßen in die Gemeinschaft aller OpenMRS-Benutzer wieder ausgerollt. Oder die Antwort kann sein, das haben wir schon. Du hast dir eine Dublette erzeugt. Und dann kann der lokale Arzt das austauschen. Der kann dann sagen, okay, dann verwende ich ab jetzt das andere. Hier ist jetzt ein Beispiel für Antibiotika. Hier als Überbegriff. Hat keinen... das ist ein sogenanntes Set und darunter liegen jetzt konkrete oder Ausprägungen von Antibiotika. Das heißt, das ist eine Übergruppe. Das heißt, man hat in diesen Konzepten auch noch einen Hierarchiemechanismus. Das heißt, das ist so ein Kernelement vom System OpenMRS. Alles, was ich an Daten erfasse, fällt eigentlich in zwei Dinge. Ich habe den Patienten und seinen Namen und seinen Geburtsort oder seine Ausweisnummer und ich habe Daten über das Krankenhaus und wo er behandelt wurde und ich habe diese Konzeptbibliothek und darüber bilde ich alles ab. Macht es das greifbar oder beantwortet das die Frage? Okay. Ja, klar. Bitte? Ja. Die Frage ist, ob Medikamente auch vorgeschlagen werden oder nur eingetragen. Ich weiß es nicht. Ich würde vermuten, sie werden nur vor. Sie, also ich, werde verm- ich vermute, der Arzt entscheidet weiterhin, welches Medikament er vorschlägt. Er könnte jetzt vielleicht reingucken oder er könnte im System eine Analyse fahren, welches Medikament irgendwie wie anschlägt in der Behandlung und darüber vielleicht eine Entscheidung treffen. Das ist die sogenannte diese Kohortenbildung, die im System drin ist.
Was wir da gerade sehen, zum Beispiel Penicillin 784 bedeutet, es gibt jetzt hier im System 784 Penicillin oder ist das
Das ist, glaube ich, eine Ausprägung von Penicillin. Wobei ich da oben ist die, nein, das ist der Identifier, die 784. Das heißt, es ist ein Penicillin und hat die Klasse, ich bin ein Medikament. Ja, wir können ganz kurz mal hier reingucken. Das ist jetzt nicht zum Lesen gedacht, aber jetzt zähle ich einfach mal. Das ist die Konzeptdatenbank, die mit dem System erstmal kommt. Das will ich mal gucken. Da stecken jetzt so 1100 Begriffe drin, 1100 Konzepte. Lauf mal wieder zurück. Wobei das ist auch die Version, die ich mir herunterladen kann zum Spielen. Und ich kann Konzepte reinladen in das System. Ja.
In dem Fall sind es halt Medikamente, es könnten aber auch irgendwie Diagnosemöglichkeiten oder Krankheiten sein.
Genau, ja. So, jetzt suche ich. Zwei Dinge möchte ich noch hier zeigen. Ich glaube, das Größermachen der Schrift hat mir. Ah ja, da ist es. Ist das Menü verschwunden. Ich mache es gleich wieder größer. Dictionary hatten wir. Es gibt ja diesen. Kohorten, diesen Kohortenbilder, wie es heißt, damit kann ich Dinge auswerten. Das heißt, ich kann Abfragen definieren, wie beispielsweise hier männlicher Patient, Alter zwischen 25 und 30. Oder Patienten, deren Brust geröntgt wurde. Und dann haben wir in dem Datenbestand, in dem Beispieldatenbestand, der da gerade drin ist, finden wir also im ersten 102, im zweiten 167 und dann kann ich die kombinieren. Dann kann ich sagen, wie ist denn die Schnittmenge dazwischen? Und so kann ich aus einer größeren Menge von Patientendaten einfach Rückschlüsse ziehen, wie erfolgreich ist eine Behandlung oder ist ein Behandlungsprogramm oder wie entwickelt sich eine Epidemie in einem Gebiet. Und das war ein sehr wichtiger Aspekt bei diesem System, dass es nicht nur darum geht, ich kann Einzelpatienten behandeln, sondern ich kann wirklich Rückschlüsse ziehen. Ich habe es noch nicht ausgelotet, also du kannst hier in diesem Composition, also du kannst diese Einzelabfragen definieren. Machen wir jetzt als Beispiel mal. So, was hatten wir? Wir hatten Röntgen, haben wir schon, nehmen wir Antibiotics. Das heißt, da könnte ich jetzt sagen, ich möchte wissen, wo wurde Antibiotics als Antwort verwendet. Und dann kann ich hier noch Einschränkungen, kann ich noch irgendwie so einen Zeitraum definieren und dann kann ich hier die Suche fahren und bekomme dann irgendeine, also any observation here with value antibiotics. Ist in dem Beispielbestand sind jetzt keine drin. Und die kann ich dann kombinieren. Das heißt, ich kann hier sagen, das ist diese, gibt es eben so eine einfache Abfragesprache oder einfache Kombination von den Ergebnissen 1 und 2, aber nicht 3. Das haben wir gerade unten im Beispiel gesehen, da habe ich gesagt, irgendwie 1 und 2, um die Schnittmenge zu bilden. Und man kann diese Abfragen auch speichern und kann sie dann wiederholen. Eine Sache möchte ich. Ja. Das ist eine Patientengruppe eigentlich. Ja, ja, ja. Nur ein Filter auf die Gesamtheit der Daten, die ich erfasst habe und sage, so wer fällt denn da rein? Und dann kann ich.
Geht das auf Patienten oder geht das auch auf grundsätzliche Diagnosen?
Das geht auf beides. Das sind hier diese, es gibt einmal hier diese Concept Observation, das hatten wir gerade. Es geht auf der Patientenebene. Da kann ich nach das Beispiel Alter des Patienten. Entschuldigung, ich sollte die Fragen wiederholen fürs Video. Die Frage war, auf welchen Ebenen man diese Abfragen definieren kann. Und es geht hier beim Encounter. Das ist der einzelne Besuch eines Patienten. Oder hier, welche bei Drug Order, welche Medikamente wurden verabreicht oder empfohlen. Gucken wir noch kurz hier rein, Administration. Da haben wir noch eine feinere Sicht auf die Dinge, die im System vorgehalten werden. Konzepte haben wir uns schon angeguckt. Hier kann ich neue Formulare erstellen. Da gucke ich jetzt erstmal nicht rein, weil wir sonst vielleicht aus der Zeit laufen. Wir können bei Bedarf zum Schluss nochmal reingehen, wen es interessiert. Hier habe ich sowas wie Benutzer des Systems, Patienten, Personen als Abstraktion von Patienten und Benutzern. Das sind die Besuche, nein, das sind Visit Types. Da weiß ich gar nicht, wofür die genau genommen werden. Das sind die Encounters, das sind die Besuche im Krankenhaus. Hier habe ich Lokationen. Und das hier sind, hier kann ich irgendwie so ein Standard-Dictionary laden. Das sind diese HL7-Messages. Interessanter Aspekt, der hier reinkommt, ist das hier oben. Das sind die Module, die ich vorhin erwähnt hatte. Das sind funktionale Erweiterungen des Systems, die neue Dinge abbilden. Und da kann ich hier auf dieses Modulmanagement gehen und dann sehen wir bereits, das System so, wie es hier läuft, das kommt schon mit ein paar Modulen, ich stelle es nochmal größer, die schlüsselfertig drin sind. Und dann kann ich jetzt gucken, was gibt es denn sonst noch an Modulen? Indem ich einfach nach einem Modul suche. Das machen wir jetzt mal hier. Und dann finde ich jetzt hier, ich scroll mal eben vor, hier sind jetzt 137 Module, die es gibt. Und zum Beispiel, wenn ich hier dieses Appointment Scheduling, das scheint noch relativ frisch zu sein, weil es noch die Nuller-Version hat, das bietet eine alternative Möglichkeit zu dem, was es im System bereits gibt, um Termine oder Wiederbesuch zwischen Patienten und den Ärzten zu vereinbaren. Und dann kann ich sagen, hier, das möchte ich jetzt gerne haben und installiere das. Können wir auch eben machen, aber das hier, nicht? Dann installiere ich das. Dann wird das heruntergeladen und installiert. Ich kann es auch offline verteilen, ich kann die Module auch als Datei verteilen. Das heißt, wenn ich Krankenhäuser habe, die keinen Internetzugang haben. Okay, das läuft jetzt vor sich her. Gibt es dazu noch Fragen zu der Live-Demo? Das ist eine gute Frage. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Die Frage war, was ist das Modul technisch? Nee, muss ich nachgucken, ob das irgendwie so eine OSGI-Geschichte ist oder was Leichtgewichtigeres als das. Okay, laufen wir zurück. Der Technologie-Stack ist ziemlich einfach. Das ist der Technologie-Stack von dem Kernsystem. Das ist einfach eine Java-Anwendung mit Spring Dependency Injection und Spring MVC als Datenbank, MySQL, Zugriff erfolgt über Hibernate, das Ganze läuft im Tomcat. Wenn ich mir die Demo-Version oder einfach eine Version des Systems lade, dann kommt das alles embedded. Das heißt, das ist schlüsselfertig. Ich bekomme eine Java-Anwendung oder ich bekomme ein ZIP-Paket, da ist die Datenbank drin mit den Demo-Daten und ich starte im Wesentlichen eine Java-Anwendung, die dann wiederum in Tomcat startet und dann kann ich darauf zugreifen. Dann ist das Ding durch. Bei den Erweiterungen ist es eigentlich, das ist fast beliebig, was Entwickler in die Erweiterungen reinstecken. Das ist so ein bisschen zweischneidige Geschichte. Ich denke, man sollte wahrscheinlich keine neue Datenbanktechnologie einführen. Das würde das meines Erachtens eher komplizierter machen, das System zu betreiben. Wenn ich auf einmal sage, oh, ich habe jetzt noch eine andere Embedded-Datenbank mitgegeben. Aber für die Entwicklung von Frontends findet man alles, was Entwickler gut finden und was ihnen einfach zwischen die Finger gekommen ist bei der Entwicklung. Macht es manchmal, wenn man an einem Modul arbeitet oder wenn man einen Bug rausschrauben möchte, ein bisschen verwirrend, ein bisschen schwierig. Ich habe schon mal so ein Modul gehabt oder ein Ticket gehabt, da haben wir drauf geguckt und gesagt, ja, wo ist denn da die Seite zu? Und das, lass uns mal nach einer JSP suchen. Lass uns mal nach einem entsprechenden Template suchen, was in der Hauptanwendung verwendet wird. Und die gab es dann auch in dem Modul. Die wurden aber gar nicht verwendet, weil irgendwie mittendrin die Entwickler gesagt haben, nee, wir nehmen jetzt was anderes fürs Frontend. Kommt man irgendwann drauf, macht es ein bisschen hakeliger oder ein bisschen kniffliger. Gucken wir kurz drauf, wie man beitragen kann zu dem System. Und wir gucken auch gleich nochmal auf ein paar Webseiten von OpenMRS. Es gibt, mitmachen kann jeder, es ist Open Source. Gucken gleich noch drauf, wie es im Detail aussieht, wie ich programmiere, haben auch da ein Beispiel für. Es gibt sogenannte Tickets. Das sind einzelne Anfragen, hier ein neues Feature einbauen oder hier einen Fehler ausbauen. Und dann gibt es diese Introductory Tickets, die sind ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn man anfängt, daran zu entwickeln und mitarbeiten möchte, registriert man sich erstmal bei OpenMRS, bekommt dann Zugriff auf das Wiki, also das ist ganz unproblematisch, und man bekommt auch Zugriff auf ein Ticketsystem, das ist ein Jira, und da kann ich mir jetzt einfach eins greifen. Dann gibt es sogenannte Tickets für Community Developer. Das sind ein bisschen so fortgeschrittenere Tickets. Und das sind auch Dinge drin, die sind relevant für den produktiven Einsatz von dem System. Ich laufe gerade mal. Können wir mal reingucken. Hier sind Beispiele für so Introductory Tickets. Ich mache es noch ein bisschen größer. Dann gibt es dann Dinge wie, es gibt irgendwie Datenmüll, es gibt Unused Message Translations, dass man die findet und rausschmeißt aus dem System. Oder dass man hier irgendwie eine Datumsgeschichte, irgendwie Allow Future Dates soll relativ zu einem Termin und nicht zu dem aktuellen Datum umgesetzt werden. Dann gibt es hier diese Community Developer Tickets, die sind klassifiziert. Das heißt, es gibt hier Blocker Tickets. Wenn man an denen arbeitet, sollte man sich vorher an diesen Introductory Tickets schon mal warm gelaufen haben. Und es gibt noch die Möglichkeit, an einem Projekt mitzuarbeiten oder an der Entwicklung eines Moduls. Das ist etwas, was eher für eine größere Gruppe ist oder für eine langfristige Arbeit. So ein Modul, das kann dann durchaus mehrere Wochen oder kann auch mehrere Monate dauern, bis das umgesetzt ist. Das heißt, wir können auf unterschiedlichen Ebenen Dinge machen. Konkret sieht das so aus. Ich greife mir so ein Ticket. Das heißt, wenn ich da ins Jira gehe und gucke mir das an, dann sage ich irgendwie, hey, das möchte ich machen. Und OpenMRS gibt es bei GitHub, nicht die Codebasis. Die Codebasis muss ich forken. Ich kann also nicht direkt auf der Codebasis arbeiten. Und dann muss ich einen Branch erzeugen. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so schön, wenn man lieber auf dem Trunk entwickelt oder auf dem Main. Was hier hinter steckt, ist der Branch, der gibt einem eine 1:1 Zuordnung zwischen dem Ticket und eben dem Branch. Und den brauchen wir dann später, wenn wir fertig sind und das Arbeitsergebnis zurückspielen wollen nach OpenMRS. Dann arbeite ich auf dem Ticket und löse das und dann schicke ich einen Pull-Request raus. Und den Pull-Request schicke ich auf den Branch, den ich dazu benutzt habe. Und dann passiert typisch sowas, dann guckt sich das jemand an und dann kriegt man irgendwie ein Feedback dazu und ein Review und dann bessert man noch Dinge nach und dann sagt man irgendwann so, ich habe das überarbeitet, guck bitte nochmal rein. Und irgendwann ist es dann fertig und wird tatsächlich gepullt. Das können wir uns jetzt mal angucken an einem Beispiel. Und zwar, und das ist ein Beispiel, an dem man gleich mehrere Dinge lernt, was so verteiltes Arbeiten angeht. Das ist ein Ticket, das habe ich mir gegriffen. Da geht es darum, die Suche nach Personen aufzubohren. Ich habe eben schon mal erwähnt, Personen können Attribute haben und im System kann ich neue Attributtypen definieren. Das heißt, wenn ich sowas wie Alter zum ersten Mal erfasse, gut, ist ein schlechtes Beispiel, weil wir das Geburtsdatum haben. Wenn ich den Wohnort erfasse oder eine Adresse erfassen möchte oder meinetwegen die Adresse des Arbeitsplatzes und ich habe das noch nicht, dann kann ich einer Person ein neues Attribut zuordnen. Das mache ich als Administrator auf den Metadaten, wenn man so will, und kann dann als Benutzer dieses Attribut verwenden. Und in dem Ticket ging es jetzt darum, so ein neues Attribut kann als suchbar oder nicht suchbar deklariert werden. Und bei der Suche nach Personen sollte das berücksichtigt werden. Das heißt, wenn ich eben Paul reingeschrieben habe und das soll soll es nicht nur nach dem Namen Paul suchen, sondern auch, wenn die Zeichenfolge Paul in anderen, in suchbaren Attributen vorkommt, wie Beruf zum Beispiel. Das heißt, man hat zu dem Ticket hier erstmal eine Beschreibung. Ja, ich glaube, jetzt beißt mich gerade wieder die Vergrößerung ein bisschen. Ich versuche es ein bisschen. Man hat hier eine eine funktionale Beschreibung hier, das und das soll das machen. Und als ich mir das gegriffen habe, gab es da schon mal jemand, der daran gearbeitet hat. Das heißt, man sieht, das Ding geht ziemlich lange weit zurück. Das hat sich jemand 2011 zum ersten Mal ausgedacht und gemeint, ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn wir das hätten. Und dann haben zwischendurch Leute daran gearbeitet und dann wieder nicht daran gearbeitet. Und irgendwann bin ich dann um die Ecke gekommen und habe gesagt, ich würde das gerne nehmen als Introductory Ticket für mich selbst. Und dann habe ich in die Codebasis reingeguckt und Codebasis gibt es hier ein bisschen klein, das ist so ein Hibernate Person Data Access Object. Das war die Stelle, an der letztendlich was gearbeitet werden musste. Dann habe ich noch bei den Patienten reingeguckt in die Codebasis. Die stehen in einer Vererbungsbeziehung zueinander oder eher in einer Kompositionsbeziehung. Um zu gucken, muss da auch noch was gemacht werden? Wie hängt die Patientensuche mit der Personensuche zusammen? Und dann hatte ich erstmal 10 Fragen. Dann habe ich die 10 Fragen erstmal gestellt. Das habe ich dann auch im Ticket gemacht. Und eine der ersten Antworten, die ich bekam, nicht in dem Ticket, aber in einem davor, war, schreib erstmal einen Unit-Test. Und das war dann insofern drollig, als dass ich ja inhaltliche Fragen hatte. Und das Unit-Test-Schreiben, das hätte mir dabei nicht wirklich geholfen. Und das heißt, da arbeitet man einfach mit diesen Core-Developern oder diesem Core-Team von OpenNRS zusammen und kriegt dann irgendwann eine Antwort von denen. Und dann haben wir uns, Zahl kann ich nicht sagen, nicht aus dem Kopf. Nicht 500. Ich würde mal vermuten, vielleicht so 50, aber das ist jetzt wild geraten. Aber als Beispiel dafür, wer alles mitmacht oder in welcher Größenordnung Unternehmen mitmachen, irgendwie dieser Google Summer of Code greift ziemlich viele Projekte ab. Der arbeitet seit langem an OpenMRS, was eine sehr gute Sache ist. Als wir für das Hamburger Team ein Modul gesucht haben, hat uns das dieses Jahr gekniffen, weil irgendwie alle Projekte, die gerade Anstellen und noch ein anderes gefunden, dass das sollte nicht zurückgegeben werden. Und das sind die Testdaten, die ich dann reingesetzt habe. Es gibt gibt es für funktionale Tests die Möglichkeit, diese Datasets aus dem XML herauszuladen. Ich bin dann erst losgelaufen, habe so das Standard-Dataset erweitert und das wurde dann aber strubbelig. Dann habe ich mir selbst in die Füße geschossen, weil ich dann mit den und deswegen auch das etwas exotische Thema, um irgendwie relativ klar abgrenzen zu können, diese Testdaten oder diese Namen und diese Berufsbeschreibungen, die benutzt dann kein anderer. Und dann gibt es voided Daten und hier gibt es auch verstorbene Patienten, die dargestellt werden, weil das auch ein Suchkriterium ist da drin. Ist das Ding irgendwann fertig? Dann geht es weiter zu GitHub. Wird committed mit dem üblichen erstmal ein Pull machen auf dem Fork und Sachen auch von dem Original, von dem Master von meinem Fork holen oder von dem Origin von meinem Fork. Und dann kann ich hier gucken, was hat sich denn alles geändert. Dann sieht man jetzt hier, die ganzen Tests sind neu. Und das reiche ich dann irgendwann zum Review ein. Das passiert über diesen Pull-Request. Und was dann zurückgekommen ist, ist sowas. Das ist jetzt hier, sieht schon ein bisschen ordentlicher aus. Das ist eben so eine Diskussion. Das ist ein Kollege, der bei OpenMRS als Core-Committer arbeitet und der hat dann irgendwie sich das angeguckt und meinte, brauchen wir das wirklich und gibt es das schon? Oder hier fehlt vielleicht ein Test oder macht noch jenes. Und dann habe ich das abgearbeitet. Das waren vielleicht so, weiß nicht, wie viele Kommentare das waren. Das waren ein bisschen mehr als 3. Und dann wieder reingestellt und gesagt, hier ist es fertig. Und seitdem liegt das da. Das ist ein Beispiel dafür, dass das auch nicht immer rund läuft. Das heißt, ich habe das vor 4 Monaten, glaube ich, eingestellt und dann immer wieder mal nachgefragt, wie sieht es denn aus. Normalerweise wird das dann irgendwann tatsächlich gepullt und in eine Version des Systems überführt. Und dann kriegt man auch eine entsprechende Mitteilung und sagen, hier, das Ding haben wir jetzt übernommen. Und das liegt jetzt relativ lange rum. Was insofern schade ist, denn das heißt, entweder man braucht es nicht mehr, hätte ich die Arbeit woanders reinstecken sollen, oder es gibt Probleme dabei, irgendwie diese Pull-Requests zu verwalten und irgendwie nachzuziehen. Da habe ich ab und zu ein paar Mal nachgefragt und dann als Antwort kam dann irgendwie, ja, machen wir noch, und aber gut. Ja, das ist. Ich vermute, dass das wurde 2011 eingestellt, war immer noch da als Introductory Ticket. Es gibt auch manchmal Tickets, die sagen, räum mal alle Tickets auf oder geh mal da durch. Da muss man aber auch schon ein bisschen fortgeschrittener sein, um dann irgendwie zu diskutieren und bewerten zu können, was kann denn weg, was können wir ad acta legen. Okay. Bildschirm. Ja. Also tief reingucken kann ich nicht. Also man kann nicht um die Ecke kommen und sagen, ich möchte da jetzt mit in das Core-System reinpullen. Das macht eine eng umfasste Gruppe von OpenMRS-Mitarbeitern. Ich kann es organisatorisch nicht wirklich beantworten. Also es hängen von den, ich hatte vorhin diese Non-Profit-Organisationen erwähnt, die daran mitarbeiten. Und so die Schlüsselnamen, die man sieht, eben dieser Darius, der da drin war, der arbeitet für eine dieser Organisationen. Das ist eine, ich glaube, es ist, also sie haben eine eigene Lizenz gemacht. Ich glaube, die setzt auf diese Apache-Lizenz auf. Okay. Noch weitere Fragen? Ja.
Ja, um sich einzuarbeiten, das stelle ich mir auch etwas schwierig vor, die sich durch diese Objektkategorien, die es da so am Anfang gab, durchzuüberlegen und mit Tests anzufangen. Okay, gibt es irgendwie sowas wie, ja, welche Use-Cases wollen wir eigentlich abdecken oder welche Use-Cases decken wir mit meinem Partner? So ein Überblick.
Ja.
Also ich gehe so gerne an andere Leute.
Ja. Okay. Ja. Frage ist, wie kann ich mich in das System einarbeiten? Kann ich im Grunde, kann ich ja vielleicht irgendwie top-down rangehen oder muss ich wirklich ganz unten anfangen in der, bei dem Ticket, das auf eine bestimmte Klasse verweist? Es gibt.
Ist jetzt vorgestellt worden, aber ich habe jetzt keine richtigen. Was kann das so alles?
Ja. Also, gibt es mehrere Antworten drauf. Alles, was ich jetzt hier vorgeführt habe, könnt ihr alle auch machen. Das heißt, ihr könnt euch das System einfach nehmen und installieren, da durchlaufen und damit rumspielen. Es gibt eine Dokumentation zum System. Es gibt ein Wiki, das deckt inhaltliche Aspekte ab, es deckt technische Aspekte ab. Das ist manchmal auch ein bisschen Kraut und Rüben. Es hat beispielsweise relativ lange gedauert, als ich das System zum ersten Mal aufgesetzt habe. Da erzähle ich dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Es gibt offizielle Dokumentation, die von den sogenannten Implementern, das heißt den Krankenhäusern, die das System verwenden, eingesetzt wird. Da kann ich durchgehen. Da wird dann die Basisfunktionalität beschrieben. Und da werden dann auch diese Konzepte beschrieben oder wie lege ich jetzt ein neues Formular an und wie mache ich diese Dinge. Da kann ich von oben kommen. Es geht dann doch relativ schnell, um reinzukommen. Nicht? Also in der Codebasis sieht es vielleicht an manchen Stellen strubbelig aus, aber das ist nicht furchtbar schwer, denn ich kann mich, wir hatten eben diese Administrationsübersicht, da waren dann vielleicht 15 Teil oder 15 Begriffe oder Teildomänen des Systems drin. Und wenn ich mich mit denen einmal bekannt gemacht habe, dann komme ich da relativ schnell rein. Das ist, also das geht schon. Dafür ist das System eigentlich einfach genug. Ja, und dann ist das Beste, ich greife mir das, ich hole mir so ein Ticket und arbeite das einfach mal ab. Wobei da die Hauptlernkurve eigentlich ist, in diese Interaktion reinzukommen. Und wie stelle ich Fragen, wie kriege ich Antworten? Das kann man im stillen Kämmerlein machen, das kann man alleine für sich machen oder man kann das als sogenanntes Code-Jam machen, wo man irgendwie mehrere Leute einlädt oder sich einfach Leute finden. Das ist das Modell, was eigentlich mehr Spaß macht. Und wir fahren das, oder ich persönlich fahre das eigentlich zweigleisig. Wir haben in Hamburg die Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Das haben wir einmal auf den Samstag gelegt zum Warmlaufen, haben wir irgendwie einen ganzen Tag gearbeitet und seitdem treffen wir uns Mittwoch so in ungefähr alle 2 Wochen. Das variiert, hängt von Urlaubszeit ab und so ähnlichen Dingen. Und wir haben angefangen an Tickets zu arbeiten und laufen jetzt mit einem eigenen Modul los. Man braucht also Leute, die mitmachen. Man braucht irgendwie ein Thema, woran man arbeitet. Wenn ich einen Code-Jam mache, ist ganz wichtig, das inhaltlich gut vorzubereiten. Diese Samstagsveranstaltung, die wir in Hamburg gemacht haben, da waren wir, glaube ich, insgesamt zu 9 Leuten. Die Hälfte war von uns, von ThoughtWorks, und die andere Hälfte waren einfach Hamburger Entwickler, die dazugekommen ist. Und wir dachten, wir hätten das gut vorbereitet. Und zwar haben wir uns Arbeit von einem australischen Team von ThoughtWorks ausgeliehen und gesagt, können wir für euch was bauen? Die haben an einem Modul gearbeitet. Und haben die gesagt, ja, ihr habt da irgendwie drei Stories und die könnt ihr machen. Haben wir wirklich drauf geguckt, Business-Analyse gemacht, mit denen gesprochen und dachten, wir hätten das verstanden. Dann kamen aber noch so viele gute und begründete Rückfragen aus den neuen Teilnehmern an diesem Samstag, dass wir gemerkt haben, das haben wir überhaupt nicht gut genug vorbereitet. Also Vorbereitung ist dann, wenn ich Leute einlade, wenn ich die dafür interessieren und begeistern möchte, ist das eigentlich der wichtigste Aspekt. Ein Teil der Vorbereitung ist dann, ich kann das System installieren und kann mir eine Entwicklungsumgebung aufstellen. Auch dafür gibt es im Wiki Kochrezepte. Teilweise sind die veraltet, manchmal gehen sie nicht. Ich habe relativ lange gebraucht, das auf dem Mac zu installieren. Und das lag dann letztendlich, als ich es rausgefunden habe, es lag an einer Besonderheit, dass wenn ich einen MySQL-Benutzer auf Localhost oder auf die Maschine unter Verwendung einer IP-Adresse, diese 127.001 lege, dass sich das anders verhalten kann im MySQL. Ist irgendwo ganz tief drin im MySQL. Führte dazu, dass der Datenimport nicht klappte. Da habe ich irgendwie 2 Wochen lang Abende mit verbracht, das versucht hinzukriegen. Und dann habe ich es rausgefunden, dann habe ich es auch ins Wiki reingeschrieben. Das heißt, dann wächst da die Wissensbasis. Dann braucht man irgendeine Lokation, muss man sie irgendwo treffen. Das kann dann irgendein Büro sein, das sich öffnet für diesen Zweck. Oder das kann dann irgendwie in Essen gab es, glaube ich, dieses Beta-Haus, kann man sie einfach treffen, wo wir mal waren von der Java User Group. Und komme sofort zu deiner Frage. Und dann muss man auch idealerweise eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Langläufigkeit entwickeln. Ja, das wäre super. Das passt auch sehr gut zur nächsten Folie. Nicht kann man sowas aufsetzen. Muss aber auch nicht Köln sein, kann im Grunde überall sein. Ja. Ja. Ich inzwischen, ja. Ich bin da sehr gerne bereit, das nochmal zu erzählen. Oder auch einfach in der Gruppe mitzuarbeiten und vielleicht ein bisschen Starthilfe zu geben dazu. Ich bin da relativ flexibel. Ich arbeite zwar vorwiegend in Hamburg oder beim Kunden, arbeite aber nur in der 4-Tage-Woche. Das heißt, den Freitag habe ich eigentlich immer frei. Und wenn das dann darauf passt, ich weiß nicht, wann die Goldschmiede sich treffen. Ich komme aus Ratingen, zwischen Düsseldorf und Essen. Ja. Aber dann, ich meine, da finden wir zusammen. Wenn sich hier eine Gruppe findet, ja, das passt ja dann super. Das passt super. Bitte? Ja, okay, die Frage oder die Feststellung ist, können die ganzen Patientendaten, die hier erfasst werden, nicht abgezogen werden und von der Pharmaindustrie für unentgeltlich genutzt werden, um Medikamente zu entwickeln und dann in diesen Markt hineinzuwerfen? Ich kenne die Antwort auf die Frage nicht. Ich weiß nicht, wie gut die Patientendaten geschützt sind oder welche Mechanismen es da gibt, dass die, ich würde vermuten, aber das ist jetzt geraten, dass diese Non-Profit-Organisationen da vielleicht eine Barriere etablieren. Auf einer persönlichen oder ganz praktischen Ebene, ich war letztes Jahr 2 Monate in Indien und habe dort gearbeitet bei unserer indischen Gesellschaft. Und wenn du einmal gesehen hast, wie Leute in Indien leben und wenn du so ein Krankenhaus besucht hast, und siehst, wie die Leute mit Papier arbeiten und du hast eine Schlange und die Leute waren 2 Tage zu Fuß unterwegs, dann stellt sich diese Frage für mich erstmal nicht, sondern für mich ist wirklich der Beweggrund, ich möchte diesen Menschen helfen, denen einfach so ein System zur Verfügung stellen. Das soll nicht heißen, dass deine Feststellung nicht gerechtfertigt ist oder nicht relevant ist. Das ist dann irgendwie, es wäre für mich die nächste Ebene. Ich kann es nicht beantworten, aber ist ein guter Punkt. Also die Anmerkung ist, ob da andere Lizenzierungsaspekte hinterstecken können, die vielleicht einen kommerziellen Charakter haben. Auch das kann ich nicht beantworten, ich wäre sehr erstaunt. Ich bin involviert seit Ende letzten Jahres. Aber wir sind als Unternehmen sind länger involviert. Das heißt, wir haben jetzt einmal das Beispiel am Anfang, die Klinik in Indien ist ein konkretes Projekt. Und ein anderes Projekt, was wir gerade laufen haben, ist eine neue Klinik auf Haiti, die nach dem Erdbeben gebaut wurde, die auch ein System einsetzen, was auf OpenMRS beruht. Das kann ich nicht aus dem Stand nicht beantworten. Das System ist darauf ausgelegt, auf wenig Hardware zu laufen. Also ich könnte es hier auf dem Laptop, was schon ein eher gutes Laptop ist, laufen lassen. Also du hast keine 100 User, die an dem System arbeiten. Das ist relativ schlank. Ich glaube, das System, also das Beispiel Smartphone von vorhin, das war ein System, was wirklich in Flüchtlingslagern verwendet wird. Da ist das sehr wichtig. Für das System würde ich es, ja gut, man könnte sich überlegen, hat man so etwas wie Ärzte, die dann Dörfer bereisen und dann vielleicht Patientendaten erfassen, würde ich wahrscheinlich dann eher über einen Laptop machen als über ein Smartphone. Ja. Also hier gibt es Dinge, kann man nachlesen, das läuft alles los bei openmrs.org. Von da aus kann man auch dann aufs Wiki, auf die Tickets gehen. Bei GitHub findet ihr die Codebasis dazu. Ganz kurzer Verweis noch und Dankeschön für all die Bilder, die ich mir aus Flickr genommen habe. Und das ist jetzt abgeschnitten. Da sollte eigentlich noch ein WOL vorstehen für Wolf.Schlegel, das bin ich. Die E-Mail-Adresse steht auch in den Froscon-Unterlagen, ansonsten einfach über Sibylle laufen lassen und fragen. Okay, aber ansonsten vielleicht auch, wenn ihr Leute kennt, von denen ihr meint, die interessieren sich vielleicht dafür, einfach weitererzählen, das wäre super. Und konkret würde ich dann sagen, dann nutzen wir vielleicht einfach mal einen Freitag. Freitag bei euch. Und wenn wir das vorbereiten, können wir sehen, greifen wir uns schon ein Ticket ab und fangen wir schon an, tatsächlich was zu programmieren. Dann könnte ich gucken, ein oder zwei einfache Tickets dafür zu organisieren und die inhaltlich vorzubereiten. Dass wir mehr machen, als nur noch mal durch den Vortrag zu laufen.
Ja, vielen Dank.
Danke.